Auch ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist ja so, Gott wollte nicht, dass wir allein unseren Glauben leben. Gott will auch nicht, dass wir ohne ihn leben. Gemeinschaft ist wichtig. Es ist mir oft durch den Kopf gegangen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir einfach diesen Geist miteinander teilen. Das ist schön. Trotzdem, wie du gesagt hast, Corona. Sag mal, wen hast du gefunden, der da die Haare geschnitten hat? Du Glücklicher! Mir hat man gesagt, ich muss 3 Wochen warten. Also, ja, man muss einen Termin kriegen. Ja, wie schön, dass wir da sind. Ja, Gott ist es wichtig, dass natürlich Gemeinschaft mit ihm, aber auch Gemeinschaft miteinander, das ist Gott sehr, sehr wichtig. Und ich sage euch, ich glaube, ich habe es noch nie getan. Ich habe noch nie über Muttertag geredet, weil ich gedacht habe, all diese Erfindungen der Welt, oder darüber müssen wir nicht reden. Und ich habe Friedemann erzählt, also ich hatte eine andere Predigt. Und irgendwie ist es nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Also ich muss heute über Muttertag reden. Also alle Mütter, heute ist Muttertag. Wurde jetzt zwar nicht aus religiösen Gründen eingeführt, aber ich möchte Gedanken mit euch teilen, weshalb es doch Sinn macht, über diesen Tag heute nachzudenken. Die Grundlage ist schon im Alten Testament, im 2. Buch Mose, 20. Kapitel im Vers 11 erwähnt. Darin werden die 10 Gebote beschrieben. Und da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Also die Situation hier, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten und die Wanderung durch die Wüste mit Mose, sie waren am Berg Sinai, Mose auf dem Berg erhält von Gott diese 10 Gebote und diese Gebote, die begründen den Bund mit Gott. Diese 10 Gebote, das sind also die Weisungen, auf denen jetzt dieses Volk, ja, dass es ihm wohlergeht und seine Existenz, das sind Grundregeln des Lebens. Gott gibt seinem Volk diesen Maßstab. Und ihr wisst ja, die Tatsache, dass das im Alten Testament steht, heißt ja nicht, dass es nicht mehr gilt. Ihr könnt gerne die christliche Haustafel im Epheserbrief lesen, da werdet ihr das wiederfinden, wird dieses Gebot erwähnt. Gottes Gebote sind ewig gültig. Und Menschen, die das sagen, das ist ja im Alten Testament, das spielt keine Rolle. Gottes Worte sind Gottes Worte und sie gelten bis heute. Also hier ist der Maßstab, an dem sich Israel orientieren soll, die Weisungen, mit denen es sein Leben führen soll, so dass diese Gemeinschaft eine Gemeinschaft nach dem Willen Gottes ist. Und was steht im Zentrum dieser Gebote? Gott ehren und Achtung voreinander, miteinander zu haben. Keine anderen Götter haben, den Sabbat halten, Vater und Mutter ehren, die Ehe achten, Recht und Eigentum der anderen respektieren. Das sind die Grundlagen, die bis heute gelten für ein Leben miteinander, die nichts von dem sagen, was der Friedemann alles erwähnt hat, Steuer hinterziehen und all die bösen Sachen, sondern das sind die Grundlagen auch unseres Lebens. Und damit wird gesagt, dass das Wohlergehen der Menschen, eines Volkes und sein Fortbestand daran hängt, wie sie sich an diese Weisungen halten. Das hört sich immer so einfach an, das ist ja ganz einfach. Diese paar Gebote, das kann man doch halten, aber wir alle wissen, es gibt viel Verführung und es gibt viele Dinge, die hier Nebel vor die Augen der Menschen sprühen. Auf jeden Fall heute für mich im Zentrum, Ehre, Vater und Mutter. Und das Tolle ist ja, Eltern hat doch jeder. Also man muss auch nicht verheiratet sein, man muss keine eigenen Kinder haben, man muss auch keine Geschwister haben, aber Vater und Mutter hat jeder. Und deshalb Ja, auch heute Morgen gilt dieses Gebot, es ist keine Empfehlung, es ist ein Gebot, das richtet sich an uns alle und das war damals im Israel so und es ist eben auch heute so. Jetzt Gottes Gebote, das sind Wegweiser. Das in deinem Leben, man muss ja immer wissen, wo es hingeht. Ich denke, viele Menschen, viele Jugendlichen auch, ja, denen diese Grundlage nicht gegeben ist, die wissen nicht, wohin sie laufen. Sie laufen halt irgendwo hin. Gottes Gebote sind wie Richtungsschilder, wie Wegweiser, Hinweise, wo es lang geht, wenn unser Leben gelingen soll. Und das sehen wir ja in der Welt, wo viele Verwirrungen sind und Menschen alles Mögliche ausprobieren und zu keinem Ziel kommen, weil sie diesen Wegweisern nicht folgen. Nun, als Erwachsengewordene, da kommt jetzt die Frage, wie gestalten wir jetzt unsere Beziehung zu unseren Eltern? Also was ich immer ganz interessant finde, meine Eltern, die haben mir erzählt, was sie auf keinen Fall so machen wollen wie ihre Eltern. Und ich habe dann gedacht, also mir fällt auch schon einiges ein, was ich auf keinen Fall so machen will wie meine Eltern. Wenn man das so zurückdenkt, dann jede Eltern haben gedacht, sie machen es anders als die anderen Eltern. Da sehen wir, wie fehlbar wir sind. Oder unsere Kinder, wenn ihr welche habt, wer weiß, was die denken. Also auf jeden Fall, wir sind vor die Frage gestellt, wie gestalten wir jetzt die Beziehung zu unseren Eltern im Lichte dieses Wortes Gottes? Ja, wenn die halt nicht mehr alles bestimmen oder, ja, wir lassen uns gar nicht zu, wie wir leben, wen wir heiraten, wie wir unser Geld einteilen. Das machen wir selber jetzt. Wie gestalten wir die Beziehung, wenn dann die Eltern inzwischen so alt sind, dass sie sogar abhängig sind von uns? Wenn sie schwierig sind und vergesslich, pflegebedürftig, anstrengend, wenn man ihnen alles dreimal erzählen muss und sie erzählen uns 100-mal. Ich war gestern bei meiner Mutter, ist 85 Jahre alt, sehr dement und ich weiß genau, also ich erlebe das am eigenen Leib, wie das dann ist. Ja, inzwischen erzählt sie nicht nur Sachen 100-mal, sie erzählt auch Sachen, die gar nicht so sind. Also meine Schwester ist schon viel zu alt, aber die hat jetzt 2 Kinder und eins ist ganz jung und sie hat, natürlich hat sie keine Kinder. Aber ja, so ist es eben. Die Eltern werden alt. Was heißt es dann, Eltern ehren, Vater und Mutter ehren? Ich habe vor vielen Jahren eine Erzählung gelesen, das ist ja wie ein Märchen, aber das hat mich sehr berührt und ich habe sie gefunden und ich lese sie euch vor. Es war einmal ein alter Mann, dem waren die Augen trübe geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten. Und wenn er nun bei Tisch saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er manchmal Suppe auf das Tischtuch. Und es fiel ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor. Und deshalb musste der alte Großvater schließlich weg vom Tisch in die Ecke sitzen. Und sie gaben ihm sein Essen in einer Tasse und nicht einmal richtig satt essen konnte er sich. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Irgendwann einmal auch konnten seine zittrigen Hände die Tasse nicht festhalten, sie fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm eine Schüssel aus Plastik, daraus musste er nun essen. Und wie sie so dasitzen, trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf dem Boden kleine Klötzchen zusammen. »Was machst du da?« fragt der Vater. »Ich mache ein Schüsselchen«, antwortet das Kind, »daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an und fingen endlich an zu weinen, holten den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen und sagten auch nichts, wenn er etwas verschüttete. Es hat mich sehr berührt, es ist wie so Grimms Märchen, aber es hat mich sehr berührt. In unserer schnelllebigen Welt, da wird immer nach vorne blicken, niemals zurück. Geht alles sehr schnell, schaut man nach allem Möglichen, was man erreichen will, welche Ziele. Aber Gemeinschaft bedeutet vielleicht auch mit Weinen, mit Leiden, ja, bedeutet auch, auf meinen eigenen Vorteil zu verzichten. Das ist wie Gemeindeleben, das ist auch wie bei uns. Kann es auch nicht nur darum gehen, dass jeder irgendwie auf seines guckt, sondern dass wir da miteinander am gleichen Strang ziehen. Als Menschen, ja, die wir unseren Glauben leben und die wir Gottes Gebote halten, ja, da kann es nicht gehen, dass wir unsere Eltern einfach vergessen, aufgeben. Auch wenn man das Grab des eigenen Vaters besucht, also meiner ist schon vor vielen Jahren gestorben, da gewinnt dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, eine neue Bedeutung. Ja, irgendwann sind sie mal weg, dann ist es zu spät und am Grab ist es dann zu spät. Wir sind von Gott aufgerufen, mit unseren Beziehungen und auch mit unseren Eltern verantwortungsvoll umzugehen und bis zum letzten Tag zu lernen, was es bedeutet, sie zu ehren. Wichtig auch bei dem Gebot steht ja nicht drin, ehre Vater und Mutter, wenn du sie magst oder wenn die genau tun, was du willst. Das heißt auch, ehre Vater und Mutter, ja, wenn du nicht so einverstanden bist mit dem, trotzdem ehre sie. Bis zum letzten Tag darüber nachzudenken, was es bedeutet, diese Ehre. Nicht vergessen, die haben auch kein einfaches Leben gehabt. Auch da drüber nachdenken, sich zu erinnern, ja, was für ein Gewicht sie in unserem Leben hatten, im Guten oder auch im Schweren. Und bereit sein, wenn sie auf uns angewiesen sind, mitzutragen. Vielleicht habt ihr es schon ein bisschen gesehen, ich habe hier etwas mitgebracht, das ist mir sehr kostbar. Also natürlich, finanziell ist es jetzt nicht kostbar, ist mir aber sehr kostbar. Das hat mir jetzt meine Tochter zum Geburtstag geschenkt. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr, hätte schon sein können. Gell? So viel wert bin ich dir. Aber ich habe gesagt, sag mal, wie kommst du da drauf? Dann hat sie gesagt, sie hat sich erinnert. Vor etlichen Jahren waren wir auf einer Beerdigung. Und diese Beerdigung hat sich besonders dadurch ausgezeichnet, dass die Kinder und die Hinterbliebenen, die haben also Grenze aufgefahren, wo wir gesagt haben, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, was hier an Blumenschmuck, dieser Sarg, den hast du kaum gesehen vor so einem Rosenbouquet. Also sind drüber runter. Also man soll an Beerdigung nicht dran denken, was es gekostet hat, aber das hat sich unweigerlich aufgedrängt. Das ist ja unglaublich, was die da drauf geladen haben. Und ich habe da meiner Tochter gesagt, vor vielen Jahren habe ich einen Satz gelesen, der heißt, lieber ein Gänseblümchen zu Lebzeiten als ein LKW voller Rosen auf das Grab. Und deshalb ist mir das so wertvoll. Und das ist auch etwas, wo ich dann denke, ja, wenn dann der Vater oder die Mutter gestorben ist, dann hilft es nichts, die Rosen aufs Gras zu kippen. Da hat er nichts mehr davon. Wenn man ihnen heute ein Gänseblümchen geben kann, dann ist es ja wichtiger. Zurück zu unserem Gebot. Ehre Vater und Mutter. Das Auffallende an diesem Gebot ist ja, es ist mit einer Segensverheißung verbunden. Nicht nur, dass es Gebot ist, sondern hier ist ein Segen verknüpft, auf das du lange lebst. In dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Unser Wohlergehen hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, wie wir miteinander umgehen. Natürlich hier mit den Eltern, aber auch überhaupt, wie wir miteinander umgehen. Es muss unser Herz auch für den anderen schlagen. Christsein ist nichts für Isolierte. Hier ist eine Verheißung, ein Prinzip festgehalten. Die Ehre unseren Eltern entgegenzubringen. Und das Prinzip, das dahinter steht, ist, dass Gehorsam fördert die Selbstdisziplin. Und es gibt Stabilität und es gibt Langlebigkeit im Leben. Das haben wir alle irgendwie noch in Erinnerung, diese antiautoritäre Erziehung, dieser Versuch, dass man die Kinder einfach machen lässt, was sie wollen, ist ja nicht so ganz gut gegangen. Das ist schon wichtig, dass wir als Eltern Kindern Richtlinien mitgeben. Es ist wichtig für Kinder, dass sie lernen, danach zu leben. Es ist auch wichtig in unserem Leben. Das gibt Stabilität und sagt uns hier die Schrift, es gibt auch Langlebigkeit. Die Gebote, die wollen unserem Leben, dem wirklichen Leben dienen. Die wollen uns einen Boden unserer Füße unter die Füße geben. Wie gut ist es doch, wenn wir wissen, wir wandeln auf den Geboten des Herrn. Das ist doch ein gutes Gefühl. Wir müssen uns nicht fragen, ja, wie wird es einmal werden? Wir wissen, dass wir das ewige Leben verhießen haben, wenn wir auf dem Boden der Schrift, des Wortes Gottes stehen und leben. Das ist eine wichtige Sache. Hier der entscheidende Schlüssel für dieses Gebot ist auch unser Respekt für unsere Herkunft. Es braucht den Blick zurück, den achtsamen Blick zurück. Also ich bin wirklich schockiert. Ich kenne Menschen, die so tun, als hätten sie keine Herkunft, die sich schämen für ihre Herkunft. Sozusagen, meine Eltern sind nicht vorzeigbar. Da können wir nicht hingehen. Schrecklich. Wenn ich meine eigenen Eltern verachte, dann verachte ich auch einen Teil von mir selber, denn da komme ich her. Also, man kann natürlich Gottes Gebote missachten, aber man muss damit rechnen, dass da kein Segen darauf liegt. Ich finde halt immer, die Bibel, die macht es uns leicht, die sagt, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann schau doch auf Jesus. Guck mal, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Jesus war 12 Jahre alt, die Eltern sind mit ihnen nach Jerusalem zum Tempel, sind mit zu einer Pilgergemeinschaft, das war so eine große Gruppe und die Kinder sind natürlich da miteinander rumgerannt. Und dann ist man wieder weggezogen von Jerusalem und die Eltern haben wahrscheinlich gedacht, ja, Jesus spielt mit seinen Freunden, der ist da irgendwie. Aber dann haben sie festgestellt, irgendwie der fehlt, weil er im Tempel zurückgeblieben sind, also mussten sie nach Jerusalem zurückgehen, sozusagen ihren Sprössling wieder einsammeln, den wieder. Und der hat ja diskutiert dort mit den Schriftgelehrten, die sich verwundert haben, was für eine Weisheit er hatte. Da lesen wir dann Lukas 2, Vers 51 von Jesus. Und er ging mit ihnen hinab, also er ging mit ihnen wieder mit, kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Das heißt, trotz Sohn Gottes, trotzdem er dieser Weisheit, trotzdem er im Tempel seines Vaters, er war ihnen gehorsam. Das können wir von unseren Kindern erwarten und das sollten wir von uns in unserer Nachfolge erwarten. Natürlich das herausragende Ereignis mit Jesus natürlich passiert am Kreuz, als Jesus am Kreuz ist. Ja, an diesem Kreuz, an dem sich alles das Schicksal der Welt, dein Schicksal, mein Schicksal, entschieden hat und Jesus sein Leben als Opfer hingibt, damit wir frei werden von Sünden. Was hat er da trotzdem getan? Er hat sich um seine Mutter gesorgt, in diesem Moment, um seine Mutter. Und zwar hat er sie seinem Lieblingsjünger Johannes anvertraut, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Im letzten Augenblick seines Lebens hat er sich um seine Mutter gekümmert. Und so denke ich, hat auch Jesus uns ein Beispiel für das Befolgen dieses Gebotes gegeben. Nicht dann, wenn deine dreckigste Stunde ist, da denkst du nur an dich. Auch da denkt er an die anderen, an uns, an seine Mutter. Und ich wünsche uns allen, dass wir dieses Gebot erfüllen können, damit Segen ja, auf unseren Familien und auf uns als Gemeinde liegt. Ehre, Vater und Mutter. Ich meine, ich habe das selber mal erlebt, ich weiß nicht, welche Väter, wenn so eine Mutter mal in Erholung muss, nur 2 Wochen oder vielleicht 3 Wochen, wenn die Verlängerung kriegt, du meine Güte, und man da mal sieht, was ohne, dass sie drüber redet, da alles passiert und man das selber mitmachen muss, also ich weiß, wovon ich rede, also viele dieser Mütter, das sind so richtige Helden im Alltag, also so Multitalente, So, also als Mann muss man es einfach zugeben. So viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten, also ich kann es nicht so gut. Also ich bin da nicht so der Hell. Aber also ich ziehe da meinen Hut vor den Müttern, die das schaffen. Und ganz besonders, wenn es dann auch noch um das Zähmen und Einfangen und Bändigen von Kindern geht. Ja, also ich habe 3 Geschwister, wir waren zu viert in einem Zimmer. Kissenschlacht, ich sag's euch. Ich meine, da war was los. Also, und dann gekocht haben und was weiß ich. Und also, das war schon was. So Mütter, die prägen die Kinder. Die ersten Lebensjahre, das weiß man, die sind sehr, sehr wichtig für das ganze Leben. Sie legen den Grundstein für ein ganzes Leben. Und so sind es ja oft die Mütter, die diese Mutterliebe, die Liebe überhaupt, den Glauben, Liebe zu Gott, dass man zu Bett bringt und betet. All diese Dinge, diese Grundlagen werden von Eltern, aber natürlich auch von den Müttern weitergegeben. Und trotzdem hört man das ja immer wieder, leiden die Mütter darunter, dass sie nicht die perfekte Mama sind. Dass sie irgendwie wollen die gerne die perfekte Mama sein. Aber ja, bei trotzdem man vielleicht nicht die perfekte Mama ist, stellt Gott in der Bibel die Fürsorge der Mütter für ihre Kinder besonders heraus. Indem er die Bibel selber lenkt, er unseren Blick auf die Liebe zu den Menschen, und das wird mit dem Blick der Mütter auf die Kinder verglichen. In Jesaja 49, Vers 15 heißt es: Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Also allgemein natürlich, alle Eltern haben ihre Herausforderungen, haben es nicht immer leicht, es ist nicht immer so einfach. Auch ich als Vater denke, hätte, ja, hätte gern noch andere Dinge gemacht. Es ist nicht so einfach, Kinder zu erziehen. Und ich vermute, dass wahrscheinlich bei jedem Eltern irgendwann mal der Punkt kommt, wo man selber denkt, habe ich versagt. Irgendwie haben wir vielleicht alles falsch gemacht. Das ist ein Satz, den habe ich schon oft gehört. Habe ich denn alles falsch gemacht? Ich gestehe, ich habe ihn auch schon gesagt. In Verzweiflung, wenn Dinge einfach richtig schief gehen. Ja, schwierige Zeiten als Eltern, als Mutter, das ist eine schwierige Sache. Und ich möchte mit euch eine Geschichte einer Mutter betrachten, die hatte auch eine schwierige Zeit, eine sehr schwierige Zeit. Und zwar von Jochebed, das ist die Mutter von Mose, ist Jochebed. Die war in einer schwierigen Zeit und hatte schwierige Entscheidungen zu treffen. Und eigentlich so, wenn man das so von außen betrachtet, tut sie etwas Haarsträubendes. Also Jochebed hat ein 3 Monate altes, hilfloses, kleines Baby und die setzt es aus. Hat eine große Not, aber die setzt es nicht aus vor die Haustür von so jemand gut situiert, einem Menschen, wo man sagt, wenn der das Baby findet, dann wird er sich schon gut darum kümmern, sondern ja, die... Was ist bei uns, die Nagold, der Rhein, was weiß ich was, im Nil hat sie es ausgesetzt. Also das war schon eine schwierige Entscheidung als Mutter. Natürlich, sie hatte eine sehr äußerst schwierige Zeit. Sie hat also das Baby zu einer Zeit auf die Welt gebracht, da war es im Volk Israel sehr schwierig. Die waren ja versklavt, waren in Ägypten. Und die Männer dort, die mussten dort als Sklaven hart arbeiten, Steine schleppen, schwere Arbeiten tun und konnten sich dann um ihre Kinder nicht richtig kümmern. Zudem war das so, dass dieser Pharao, der hat sich die Sorge gemacht, dass dieses Sklavenvolk, dass das zu groß wurde, zu mächtig wurde. Also der hat sich selber bedroht gefühlt durch dieses Volk und deshalb hat er einen Befehl erlassen, dass alle männlichen Babys in den Nil geworfen werden sollten, also umgebracht werden sollten. Und in der Zeit hat Jochebed ein Kind gekriegt, Mose zur Welt gebracht. Was soll sie jetzt tun? Eigentlich ist sowieso schon alles irgendwie vorbei, der schon zum Tod verurteilt. Lass uns die Geschichte doch lesen. Es steht im 2. Mose, 2. Kapitel, ab Vers 1. Und da heißt es: Es ging ein Mann vom Haus Levi und nahm eine Tochter Levis, und das Weib war schwanger und gebar einen Sohn. Und da sie sahen, dass es ein Feinkind war, verbargen sie ihn 3 Monden. Ist doch logisch, wenn so Eltern ein Kind kriegen, egal was jetzt für ein Befehl ist, doch logisch, dass man erstmal versucht, das Kind zu schützen. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnten, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Ton und Pech und legte das Kind da rein und legte ihn in das Schilf am Ufer des Wassers. Was für eine schreckliche Entscheidung. Aber seine Schwester, also offensichtlich hatte Mose schon eine ältere Schwester, aber seine Schwester stand von ferne, dass sie erfahren wollte, wie es ihm gehen würde. Das ist doch klar, Mensch, mein Bruder, jetzt muss der ausgesetzt werden. Treibt's ihn weg? Fällt das Ding um? Was passiert denn mit dem jetzt? Also da ist die Schwester und beobachtet es. Und die Tochter Pharaos ging hernieden und wollte baden im Wasser, und ihre Jungfrauen gingen an den Rand des Wassers. Und da sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Da sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sprach: Es ist der hebräischen Kindlein eins. Da sprach seine Schwester zu der Tochter Pharaos: Soll ich hingehen und der hebräischen Weiber eine rufen, die da säuget, dass sie dir das Kindlein säuge? Die Tochter Pharaos sprach zu ihr: Geh hin. Die Jungfrau geh hin und rief des Kindes Mutter. Da sprach Pharaos Tochter zu ihr: Nimm hin das Kindlein und säuge mir's, ich will's dir lohnen. Das Weib nahm das Kind und säugte es, und da das Kind groß ward, brachte sie es der Tochter Pharaos, und es wurde ihr Sohn und hieß ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wie ich schon sagte, eine unmögliche Situation, eine schwere Situation, aber so ist es ja mit den meisten Eltern. Das geht ja nie alles glatt, wenn man Kinder hat. Da kommen Herausforderungen, also hoffentlich natürlich nicht so schwierige, wie sie hier sind, aber ja, das spricht mir auch ins Herz. Das haben Eltern auch nicht immer leicht. Und vielleicht muss da manchmal Entscheidungen treffen, die sehr schwer sind. Und das war ja eine harte Entscheidung. Also so ein Baby loszulassen, gar auszusetzen. Also heute haben wir natürlich keinen Pharao, der Kinder umbringen will, aber Kinder haben manche schon als Baby schlimme Krankheiten, schwere Krankheiten, ja, wo man nur durch ganz schwere Operationen vielleicht helfen kann oder auch nicht. Ja, oder nach der Geburt stellt man fest, dass so ein Kind ein Handicap hat, eine Behinderung. Ja, oder ja, es gibt die Situation, dass eine Frau schwanger wird, aber in solchen Lebensumständen ist, dass sie gar nicht in der Lage ist, sich ordentlich um ihr Kind kümmern zu können. Was tun? Und viele sehen da keinen Ausweg. Viele Eltern sind schon sehr verzweifelt in solchen Schwierigkeiten. Hier jetzt, Jochebed muss eine schwere Entscheidung treffen. Sie muss ihr Kind loslassen, abgeben, ob sie will oder nicht. Da ist dieser Pharao, der bedroht alle Kinder, und daran ist nicht zu rütteln. Es ist eine Katastrophe, der man nicht ausweichen kann. Man kann es nicht ewig verstecken. Irgendwann fällt es auf. Früher oder später wären die Soldaten gekommen und hätten das Baby umgebracht. Also man kann sich wahrscheinlich kaum vorstellen, welche Sorgen, Nöte, schlaflose Nächte, fürchterliche Angst, ja, sie in der Zeit durchgemacht haben muss. Wie verzweifelt muss diese Frau gewesen sein. Ich denke, auch wenn man an Mütter denkt, da denkt man nicht so daran, welche schwarze Stunden, wie verzweifelt Mütter manchmal mit diesen Kindern sein müssen. Ja, was gibt es für Mütter, die schwanger von ihren Männern verlassen werden, ohne Absicherung, ohne Rückhalt in ihrer Familie und einfach nicht wissen, wie packe ich das jetzt? Oder ja, Eltern, bei deren Kinder dann plötzlich eine schlimme Krankheit. Also meine Schwägerin hat in Tübingen da gearbeitet mit diesen Krebskindern. Also das ist ja unglaublich, wenn man sehr alt ist und sowas kriegt, aber Kinder, die sowas haben, eine schlimme Situation. Also Jochebed hatte eine schwierige Situation. Und wenn sie jetzt ihr Kind schon weggeben muss, dann will sie doch wenigstens versuchen, ein bisschen ja, das abzumildern, Einfluss darauf zu nehmen, was jetzt passiert. Sie weiß, dass sie nicht alleine ist, denn als Hebräerin ist sie unterrichtet, als Hebräerin kennt sie Gott, Gottes Wort, den Schöpfer dieser Welt, der alles in seiner Hand hält. Davon können wir ausgehen, das wusste sie. Sie kennt auch den Bericht, der davon erzählt, wie Gott die Menschen, die ihm vertrauen, ja nicht im Stich lässt, sogar aus dem Wasser, aus den Fluten rettet. Die Geschichte von Noah, der eine Arche gebaut hat. Ich weiß nicht, ob es so war, aber irgendwie schien mir der Gedanke naheliegend, wenn die Geschichte von Noah kennst und Gott diese Arche rettet, dass jetzt habe ich ein Kind und weiß es nicht, dass das vielleicht sogar eine Idee war. Ich baue eine kleine Arche für meinen Sohn, dass Gott ihn rettet. Ja, vermutlich, ja, sicher war sie, hat sie verzweifelte Hoffnungen getrieben, dass Gott in dieser ausweglosen Situation doch noch ja, einen Weg hat. Und wir lesen ja, dass Mose auch eine Schwester hat, Miriam. Und diese Miriam, der war das auch nicht egal, was mit ihrem Bruder passiert. Auch die hat Verantwortung übernommen. Das kann man sich ja vorstellen, also in der Nähe von den Ägyptern zu gehen, in der Situation, hat sie nicht abgehalten, sondern sie bleibt in der Nähe, sie passt auf, sie will sehen, was mit dem Körbchen, mit ihrem Bruder da drin passiert. Ja, sie tut eben das, was man in der Situation tun kann. Vielleicht können wir einer Mutter nicht wirklich diese Not nehmen, aber vielleicht können wir auch in der Nähe bleiben. Einfach, dass jemand nicht alleine ist in einer Not. Ja, vielleicht hat sie wie ihre Mutter auch Vertrauen darauf, dass Gott aus dem Wenigen, was sie jetzt noch beitragen kann, doch auch etwas Großes machen kann. Das sagt der Friedemann, sagt es oft, finde ich ein schöner Satz, dass Gott liebt es, aus dem Nichts was zu machen, liebt es, aus den Unwürdigen etwas zu machen. Und das ist oft so, dass gerade dann, wenn wir ganz unten sind, dass Gott ein Wunder geschehen lassen kann, habe ich auch erlebt. Und da passiert genau das, was eben Jochebed und Miriam ihrem großen Gott in ihrer Verzweiflung auch zugetraut haben. Gott wendet diese dramatische Geschichte in unglaublicher Art. Weil genau an dem Tag, an dem Jochebed jetzt schweren Herzens dieses Kästlein da in den Nil gibt, genau an dem Tag kommt ausgerechnet die Tochter des Pharao, ausgerechnet die, wenn da irgendeine, was ich gekommen wäre, hätte es eine andere Zukunft gegeben. Die hat gesagt, ich habe was gefunden, gibt es den Soldaten. Das war jetzt die Tochter des Pharao. Und anstatt, dass sie im Palast, in der Marmorbadewanne, gefüllt mit Eselsmilch, mit Honig, also anstatt, dass sie sowas macht, kommt sie auf die Idee, heute gehe ich im Nil baden. Also, oder der Vater sagt, werf die Babys in den Nil, die will im Nil baden, also auf die wäre ich nicht gekommen. Also es ist ja hier eine, also das kann man eigentlich nicht fassen, was hier passiert. Da sagt sie, ich will heute im Nil baden. Und das tut sie. Und ausgerechnet tut sie es zu dem Zeitpunkt, wo gerade das Körbchen vom Mose im Nil ist. Und als ob das jetzt nicht schon genug wäre, fügt es Gott sogar so, dass diese Prinzessin ausgerechnet das Kind quasi des Feindes ihres Vaters ins Herz schließt. Oh, er weint. Ja, und adoptiert sogar. Eine wunderbare Geschichte. Das ist doch eine Geschichte, das ist doch eine Einladung an uns, dass Gott uns ins Herz ruft, vertrau mir, ich werde es am Ende gut machen. Da könnten wir doch sagen, Jochebed oder Volk Israel, wir sind doch geschlagen genug mit unserer Situation, in der wir hier sind. Also wie kann das jetzt sein, jetzt, ich werde schwanger, ausgerechnet. Oder das sieht doch wirklich ganz düster aus. Was Gott jetzt da macht in der Situation, wo man dann sagen kann, also rum ist erst, wenn es rum ist. Und wir sind oft verzweifelt, da ist noch gar nicht rum. Da gibt es immer noch Hoffnung, dass Gott sagt, vertrau mir doch, ich mache es gut. Und es ist so, als, ja, ich sehe Gott richtig freundlich mit dem Auge zwinkern, ich mache es doch gut. Also, diese Tochter des Pharaos, die hat ja nicht geahnt, dass sie gerade diesem Menschen als Baby das Leben rettet, den Gott ein paar Jahrzehnte später dazu gebraucht, das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten herauszuführen. Genau dem rettet sie das Leben. Ja, sie hat einfach, ja, das war Gott. Sie sieht es, was Gott wollte, dass sie sieht. Ein hilfloses Baby, das ihre Liebe, ihr Mitgefühl, ihre Versorgung braucht. Ja, Gott sagt es ja selber. Du als Mensch, deine Gedanken sind halt nicht meine Gedanken. Du musst einfach ein größeres Vertrauen haben als dein kleines Herz. Gott hat den Überblick. Gott hat den Weitblick, den wir nicht haben. Und es ist nicht so, als ob Gott innerlich zu uns spricht, liebevoll, freundlich und warm und fragt, ja, willst du nicht auch mehr von diesem Blick von Miriam haben? Die Verantwortung miteinander, die Gemeinschaft miteinander. Willst du nicht auch den Blick haben für die Menschen, die um dich rum sind, den ich der Tochter von Pharao geschenkt habe? Willst du das nicht neu schenken lassen? Ja, vertrau mir doch. Das ist ja, was heißt Glaube? Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt nicht Wissen. Wir denken oft, wir wollen einen Glauben, wo wir wissen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir gerettet sind. Das dürfen wir wissen. Aber ansonsten müssen wir vertrauen, glauben. Vertrau einfach. Überlass die Zukunft mir. Im Neuen Testament, was wird uns gesagt? Schau doch an die Blumen auf dem Felde. Ja, ich versorge sie doch. Der himmlische Vater sorgt für dich. Ein Stück mehr davon würde uns guttun. Und weil diese Menschen, Miriam, die Prinzessin, einfach bereit waren, dem zu folgen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, hatte Mose eine Zukunft. Das muss man überlegen. Mose, der wurde geboren in einer Sklavenhütte. Er wurde zu einem Prinzen in einem Palast. Der wurde dort ausgebildet. Ja, wurde so ausgebildet, dass er in der Lage war, später diese 10 Gebote Gottes zu übernehmen, aufzuschreiben. Und man kann, wenn man das so abschätzt, hat Mose allein mehr als 1 Million Menschen, ja, das Leben nachhaltig verändert, indem er das gesamte Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Wer hätte das gedacht? Also in der Geschichte stehen ja noch mehr so Dinge drin, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also ohne dass jetzt die Tochter des Pharao das geahnt hat, hat sie unwissend dem Mose auch noch seiner wirklichen Mutter zum Stillen gegeben. Wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre. Und hat die sogar bezahlt dafür. Also welche Führung Gottes. Ja, und der Zeit, habe ich ja vorhin gesagt, diese ersten Jahre sind wichtig. hatte die Mutter die Chance, dem Kind Grundlagen mitzugeben von Fürsorge, von mütterlicher Liebe. Und das hat Mose geprägt. Können wir in seiner Geschichte in der Bibel können wir das lesen. Mose, der eben noch ertränkt werden sollte, der hat alles bekommen, ja, was er in der Nachfolge von Gott gebraucht hat. Die Liebe seiner Mutter, ein warmes Zuhause, Essen und Trinken. Er wurde gelehrt von Gott, hat eine Ausbildung bekommen, finanziell unterstützt. Ja, er war der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und das als ein Baby, das der Pharao umbringen wollte. Und das ist etwas, wo diese Geschichte sehr mich anspricht und uns ins Herz sprechen soll. Wir haben jetzt nicht so eine schlimme Situation, aber wir haben unsere Situation. Und auch Fragen, wie geht es weiter mit dieser Gemeinde, mit diesen Gebäuden? Ja, wie geht es weiter in deinem Leben? Wie kannst du Zeugnis geben? Wie kannst du Dinge weitergeben? In deiner Familie, mit deinen Kindern, jeder von uns hat Fragen, ja, und wühlt die im Kopf hin und her. Das, was die Geschichte uns sagt, ist, dass wir Vertrauen haben sollen, auch wenn es düster vielleicht in mancher Frage aussieht. Das, was die Geschichte uns zeigt, dass am Ende Gottes Führung das zu Gottes Ende bringt. Und in dieser Geschichte ein unglaublich tolles Ende. Gott hat einen Plan. Das sagt er uns. Er sagt, dass sogar vor deiner Geburt hat er schon festgelegt, die Werke, die du tun darfst. Hat er schon vorbereitet. Gott hat einen Plan. Du bist kein Zufall. Dein Weg ist kein Zufall. Ihr in Deutschland, kein Zufall. Ist kein Zufall. Gott hat einen Plan in deinem Leben. Und er macht es gut. Also ob ich es gut mache, weiß ich nicht. Ich fühle mich manchmal mit dem nicht so zufrieden, wie ich es mache. Aber ich sage euch, es gibt mir so ein gutes Gefühl zu wissen, dass Gott es gut macht. Wenn ich mich ganz ihm übergebe und sage, okay, jetzt höre ich mal auf, dass ich quasi Gottes Entscheidungen treffe, die darf ich ihm überlassen. Dann fühle ich mich gut, weil Gott es gut macht. Am Ende macht er es gut. Und egal, ob du jetzt Vater oder Mutter, Witwe oder Witwer, mit oder ohne Kinder bist, du darfst darauf vertrauen, dass Gott es gut macht. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du über unserem Leben stehst und es lenkst. Wir danken dir für deinen Geist, der uns erfüllen darf und führen darf zu uns, spricht in unser Herz hinein. Ja, aber hilf auch, dass wir offene Ohren, offene Herzen haben für dich und deinen Willen. Und darauf vertrauen, dass du es gut machst. Ja, nimm doch unseren Kleinglauben weg. Ja, nimm doch dieses Alte weg, das uns bremst und zurückzieht. Ja, Vater, wir wollen uns dir ganz geben. Wir wollen dir ganz folgen. Wir danken dir für dein lebendiges Wort, das in unser Herz spricht, auch heute noch. Wir wollen auch diese Geschichte, die wir gehört haben, in unserem Herzen wägen. Ja, weil sie uns Mut macht, jeden Tag, bei jeder Entscheidung. Danke, Vater, dass du unser Vater bist. Danke, dass du uns Gemeinschaft schenkst mit dir, aber auch mit unseren Geschwistern. Danke, dass wir einander haben dürfen. Danke für Jesus am Kreuz. Vergebung unserer Sünden. Amen.